ist das gelingt. Ich habe ein kurzes Video von ihm mitgebracht und dann erzähle ich noch ein paar Sachen zu ihm.
Ago, world record marathon runner Henry Wanyuike lost his sight. But he never lost heart, because he has someone that's always stood beside him. At Standard Chartered Bank, there is a true spirit of teamwork. With the right team and partnerships, you can achieve anything, in sport and in life. That truth is embodied by our great ambassadors, Henry and Joseph. Their story is a perfect example of how partnerships change lives. Let's make sure that we are the right partner, leading by example.
Ja, ist natürlich ganz toll gemacht, dieses Video, muss ich schon sagen, als Werbung. Aber dieser eine Mann, der da läuft, ist Henry Wanyuike. Und es gibt einen Film über ihn und sein Leben, nicht nur über ihn, auch über zwei andere Sportler, Ausnahmeathleten. Aber mir geht es um diesen Mann, der da links in dem Bild ist. Er wurde ziemlich bekannt, auch in diesem Film, und zwar in den Bildern, die ihr auch gesehen habt. Er kommt aus Kenia. Und er sagt über sich selber: Über 5000 Meter war ich in der Highschool der beste Läufer in ganz Kenia. Aber dann verlor ich 1995 im Alter von 21 Jahren über Nacht mein Augenlicht. Ich ging ins Bett, erlitt im Schlaf einen Schlaganfall und wachte auf, ohne dass ich je wieder sehen konnte. Das ist diesem jungen Sportler mit 21 Jahren passiert. Er war deshalb ein guter Läufer, weil er von seiner Hütte, seine Eltern waren Bauern, bis zur Schule 5 Kilometer Fußweg hatte. Und er musste am Morgen noch Wasser holen von einem Brunnen, der auch weiter entfernt war. Und dann noch zur Schule rennen. Und damit er da nicht zu spät kam, ist er halt statt gelaufen, gerannt. Und er hat Rennen einfach geliebt. Und er war so gut im Rennen, dass er eben in der Highschool schon im Alter von 21 Jahren der beste kenianische Läufer in seiner Altersklasse war. Es gab keinen, der schneller und besser war wie er. Und dann kam diese Nacht, wo er morgens aufwachte und eine komplette Welt ist für ihn zusammengebrochen. Seine Welt ist für ihn zusammengebrochen. Es war nicht mehr so, wie es vorher war. Er war blind. Er ist dann in Depression gefallen und wollte mit keinem mehr sprechen, wollte auch gar nicht mehr aus der Hütte raus, wollte einfach nur Ruhe haben. Und es gab dann Leute von der Christopher Blindenmission dort in Kenia, die dort auch eine Schule haben und so ein Heim, die ihm Mut gemacht haben und haben gesagt: Henry, du musst nicht verzweifeln, auch wenn du blind bist. Das Leben geht weiter und es kann sogar gut weitergehen. Er steht eigentlich vor dem Nichts. Alle Träume, die er hatte, alle Wünsche, die er hatte, und stellt euch mal vor, so einen Jungen, so einen Bauersjungen aus Kenia, der beste Läufer des ganzen Landes ist, was für Träume und Wünsche hat der? Ist er natürlich klar, Geld zu machen mit seinem Talent, als Erfolgreichster rauszukommen. Das ist doch der Traum von überhaupt vielen, auch hier bei uns, aber erst recht von jemand, der in Kenia geboren und aufgewachsen ist. Und er steht vor dem Nichts, verzweifelt, deprimiert und alle seine Träume irgendwie begraben. Aber 5 Jahre nach dieser Nacht, da steht Henry bei den Paralympics, also bei den Olympischen Spielen für behinderte Menschen in Sydney, also im Jahr 2000, am Start über 5000 Meter. Und was dann folgte, ist legendär. Es gibt davon nur ein ganz kurzes Video bei YouTube und es ist schlechte Qualität, aber guckt euch das mal an, wenn ihr das findet. Gebt einfach ein, Henry van Jooijke, das kommt sofort. An diesem Tag ist ihm klar, auch als Blinder, dass er rennen muss, was nur geht. Und er rennt für sein Land, er rennt aber auch für sich selber. Und sein Begleiter, den er immer an der Seite hat, der mit ihm durch ein kleines Seil verbunden ist, der hat an diesem Tag einen Malaria-Anfall. Und deshalb kann sein Begleiter nicht so rennen, wie es eigentlich gut wäre. Aber, und das passiert dann auch, der Henry, obwohl er blind ist und nichts sieht, zieht seinen Begleiter, der eigentlich ihn ziehen sollte, über die Ziellinie. Die letzten Meter, der Begleiter stolpert, fällt sogar hin, er zieht ihn wieder hoch und rennt mit ihm weiter. Der Blinde führt den Sehenden. Und er gewinnt. Und er gewinnt in einer unglaublichen Zeit Gold für Kenia. Das ist der Startschuss seiner großartigen Karriere. Henry van Jooijke ist weltbekannt, immer noch. Er läuft immer noch. Er ist dieses Jahr beim Zürich-Marathon gelaufen, Bestzeit. Und nächstes Jahr bei den Paralympics in Japan hat er sich wieder qualifiziert und wird wieder am Start sein. Und ich bin gespannt, mit welcher Zeit. Denn er hat einen Rekord aufgestellt, und zwar 2005 ist er zum ersten Mal Marathon-Weltrekord in London gelaufen und kurze Zeit später noch einmal in Hamburg, hier in Deutschland. Und seine Bestzeit über 42 Kilometer waren 2 Stunden und 31 Minuten. Als Blinder. Das ist Henry van Jooijke. Und ihr seht ihn hier, wie er mit diesem Schnur, mit diesem Strick da verbunden ist, mit seinem Begleiter. Der Begleiter heißt Paul Kihumba. Und der ist ja auch schon super. Der muss ja da mithalten können, nicht wahr? Also, der ist ja schon genial. Aber der kleine Mann da, der Blinde, der ist für mich ein unglaubliches Vorbild. Denn er muss absolut sich verlassen auf diese Verbindung hier. Wenn das nicht funktioniert, dann ist er aufgeschmissen. Ich gebe euch einen Tipp. Ihr könnt das mal testen. Stellt euch mal einen blinden Menschen als Begleiter zur Verfügung. Es gibt genügend Leute um uns herum, die auch blind sind, die nicht sehen können und die Hilfe brauchen. Macht das mal. Und dann werdet ihr merken, wie anstrengend das ist. Wie man immer doppelt denken muss und doppelt sehen muss, auch für den anderen. Und das tut dieser Paul Kihumba für Henry van Jooijke. Und dieses kleine Seil hier zwischen ihnen ist so wichtig. Wenn das nicht wäre, dann wäre der aufgeschmissen. Dann wüsste er gar nicht, in welche Richtung er laufen muss. Und diese beiden sind ein wirklich klasse Team. Henry, er ist natürlich nicht nur ein Sportler, sondern als ein hervorragender und herausragender Sportler macht er natürlich auch Werbung und verwendet fast sein ganzes Geld, was er gewinnt durch die Wettkämpfe, für wohltätige Zwecke in Kenia. Er ist Christ, bekennender Christ. Und er macht vielen, vielen Menschen Mut, die ein ähnliches Handicap haben wie er. In seiner Heimat in Kenia ist er bekannt. Jeder kennt Henry in Kenia. Er hat eine Stiftung gegründet, deren Geld fließt komplett für Kinder in Kenia. Sie haben zum Beispiel schon 12.000 Kindern mit Augenproblemen eine Operation ermöglicht. Sie haben Rollstühle verteilt, Hörgeräte, Blindenstöcke. Henry selber hat ein sogenanntes Haus der Hoffnung und dort gibt es Schulbildung für 80 Kinder aus einer sehr armen Gegend, wo sie normalerweise keine Schule besuchen können. Henry ist ein absolutes Ausnahmetalent, aber nicht nur, weil er gut rennen kann, sondern auch, weil er gut vertrauen kann. Er hat gesagt, wenn ich laufe, dann ist das Teamwork. Allein könnte ich das nie schaffen. Behaltet ihn in Erinnerung. Ich bin gespannt, was wir noch von ihm hören werden. Nächstes Jahr Paralympics in Japan. Mal sehen, was er dabei macht. Aber viel wichtiger und größer ist eigentlich sein Lebenszeugnis. Nicht diese Goldmedaillen, die er gewonnen hat. Die sind natürlich auch großartig. Aber der Kerl, der dahinter steckt. Sein Leben, das dahinter steckt. dieses Vertrauen, das er ganz neu bekommen hat, für sich selber, in Bezug auf seinen Helfer, in Bezug auf sein ganzes Leben, in Bezug auf sein Land, dass er sich kümmert um die Kinder in Kenia, dass er es nicht macht wie viele Afrikaner, einfach alles einheimsen und sich selber ein Schloss bauen, sondern dass er sein Geld einsetzt für andere. Was für ein Lebenszeugnis. Die Frage ist ja, wenn wir einen Wettkampf laufen in dieser Rennbahn des Glaubens, dann müsste für uns das Gleiche gelten wie auch für Henry, der gesagt hat, wenn ich laufe, dann ist das Teamwork. Allein könnte ich das nie schaffen. Denn wir sind manchmal ganz ähnlich blind, vielleicht wie ein Henry, und sehen nicht, wo es lang geht und können manche Dinge gar nicht allein entscheiden und wir brauchen Hilfe. Wir brauchen jemanden, der uns ganz eng an die Hand nimmt, so wie bei Henry. Dieser Helfer, dieser Paul Kihumba, was muss das für ein feiner Typ sein? Von dem hört man gar nicht viel. Man hört immer nur Henry, Henry, Henry. Der kriegt die Goldmedaillen. Moment mal, auch der Paul kriegt welche. Der läuft ja mit. Und er hat es auch überhaupt erst möglich gemacht, dass ein Henry zu Weltrekord laufen konnte. Also sie müssten sich den ganzen Gewinn eigentlich teilen. Und das tun sie auch. Und dieser Helfer, Paul Kihumba, er begleitet den Henry nicht nur bei den Rennen, sondern auch privat. Die beiden sind ein unglaubliches Team. Und ich möchte diesen Gedanken dieses Teamworks ein klein wenig heute ausbauen mit einer kurzen Predigt über zwei Bibelverse aus Kolosser 2, Vers 6 und Vers 7. Und diejenigen von euch, die diesen Sommer vielleicht in Brake waren, die haben dieses Thema schon mal gehört. Ich habe Heinz Weber gebeten, mir die PowerPoint davon zu überlassen und das hat er gerne getan und ich habe die natürlich ein bisschen zusammengekürzt und für meine Begriffe heute Morgen hier verwendbar gemacht. Tief verwurzelt und fest gegründet, so lebt in ihm. Ich möchte den Bibeltext lesen. Da heißt es in Kolosser 2, Vers 6 und Vers 7, wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm. Allein dieser Vers macht schon sehr viel aus. Wir haben letzten Sonntag das Zeugnis von David Lucius gehört. Und er hat gesagt, ich möchte von ganzem Herzen, jetzt, es ist mir alles klar geworden, jawohl, da gibt es kein Zögern mehr, alles auf eine Karte, alles für Jesus. Das ist der erste Satz. Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Jesus Christus. Wie hat er ihn angenommen? Mit Haut und Haare, mit seinem ganzen Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand. Ja, und genau so, so sollen wir auch weitermachen. So lebt auch in ihm. So wie ihr angefangen habt, so macht auch weiter. So lebt in ihm. Und dieses Leben in ihm, wie kann das denn praktisch geschehen? Und in dem folgenden Vers lesen wir vier wichtige Dinge, wo wir merken, was es heißt, in ihm, in Jesus zu leben. Da heißt es nämlich, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. In Jesus leben, das ist kein neuer Gedanke hier im Kolosserbrief. Es ist ein Gedanke, den Jesus selber, als er noch auf dieser Erde war, entfaltet hat. Und wir lesen das im Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 5. Ein Vers, den jeder Christ auswendig können sollte. Und vielleicht lernen wir den heute miteinander. Da heißt es, und das sagt Jesus über sich selber, ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Es ist ein Bibelvers, den wir als Christen über unser Leben schreiben dürfen. Zum allerersten Mal, dass Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Das müssen wir so annehmen. Manchmal wären wir gerne der Weinstock, aber das sind wir nicht. Wir sind die Reben. Und dann sagt er, wer in mir bleibt und ich in ihm. Ein Verhältnis von beiden Seiten, da gehören zwei dazu. Da gehört Gottes Seite und da gehört unsere Seite dazu. Und wenn das so ist, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt ein klitzekleines bisschen Frucht. Er sagt, er bringt viel Frucht. Viel. Nicht ein wenig, auch nicht durchschnittlich Frucht. Das ist keine 0815-Ernte. Naja, der Sommer war okay. Das ist eine fette Ernte. Der bringt viel Frucht. Und dann sagt er diesen Satz, der mir persönlich manchmal so wehtut, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Würde ich aber gerne. Manchmal ohne Jesus trotzdem was Gutes vollbringen. Er sagt aber, das geht nicht. Wer es versucht, der fällt damit auf die Nase. Ohne Jesus können wir in Bezug auf Gott und auf die Ewigkeit nichts tun, was irgendwie Bestand hat, was irgendwie gut wäre, was irgendwie taugt, was irgendwie zählt. Und deshalb kann dann auch Paulus im Kolosserbrief diese Verse so formulieren. Er sagt, wir sollen in Christus leben, in ihm. In ihm, genauso wie dieser Weinstock und die Reben. Und er sagt auch, wie wir das tun können. Nämlich verwurzelt, gegründet, gefestigt im Glauben und voller Dankbarkeit. Das sind die vier Punkte, die uns heute Morgen wichtig werden sollen, dass wir in Christus leben, wie? Indem wir verwurzelt sind, gegründet sind, gefestigt im Glauben und voller Dankbarkeit. Und ich möchte zu dem ersten Punkt kommen, zu dem verwurzelt. Ich gehe gerne in die Natur raus, wandern ist eine meiner Leidenschaften. Schwarzwald war wunderschön bei der Kinderfreizeit, da oben Wildnispfad, Luchspfad. Die Kinder sind rumgeturnt über Stock und Stein und über viele Wurzeln. Und was da für Wurzeln sind im Wald, das ist ja unglaublich. Manche Wege sind ja von Wurzeln nur überwuchert und es ist eine wirkliche Kraxelei, da drüber zu kommen. Aber es ist auch enorm, wenn man mal merkt, was diese Wurzeln eigentlich ausrichten und für eine Funktion haben. Das ist ja nicht gedacht, damit die Kinder da rumkrabbeln, sondern die Wurzeln sind ja, damit der Baum steht und lebt. Und manch eine Wurzel ist sehr imposant. Es gibt Bäume, die haben wahnsinnige Wurzeln, wahnsinnig weite Wurzeln oder wahnsinnig tiefe Wurzeln in die Erde runter. Und es gibt Bäume, die klammern sich an einem Felsen fest und die wachsen auf einem Felsen, wo man denkt, da geht doch gar nichts. Aber weil sie Wurzeln haben, die das schaffen, wirklich in das Erdreich reinzureichen und diesen Baum festzuhalten und ihn nicht nur festzuhalten, sondern auch diesen Baum zu ernähren. Ein Wurzelstock ergibt zuallererst einmal Standfestigkeit, damit ein Baum nicht einfach mal so schnell umkippt. Und wenn ein Wind kommt, und zwar so ein Sturm, wie es vor Jahren, bald sind es Jahrzehnte her, so der Lothar war, die Älteren kennen das ja noch unter uns, die Jugendlichen fast nicht mehr, aber welcher Sturmwind zerrt an dir, an deinem Leben? Vielleicht ist gerade momentan ein Orkan zugange und du bist dabei, alles dicht und in Sicherheit zu bringen. Und dann natürlich ist die Frage, hast du diese Wurzeln, die dir Standfestigkeit verleihen, dass du diesem Sturm in deinem Leben trotzen kannst? Wie erlebst du denn diesen Sturm eigentlich? Stehst du einfach und lässt dir den Wind ins Gesicht wehen oder verkriechst du dich irgendwo in der Höhle? Kannst du wie ein Baum stehen und sagen, hier stehe ich? Und dass ein Sturm da ist, das ist nicht so schlimm, denn die Wurzeln gehen tief und die halten. Ich brauche keine Angst zu haben. Oder fällt es dir schwer, festzuhalten? Festzuhalten an dem Fundament, festzuhalten an Jesus, festzuhalten am Glauben? Wie viel Kraft und wie viel Zeit darf es dich kosten, dass dein Leben fest wird? Was tust du, damit dein Leben fest wird, damit deine Wurzeln wachsen, dass sie tief werden, dass sie weit werden, dass sie kräftig werden? Was tust du dafür? Ich gebe zu, man kann nicht immer für irgendwas, für alle Sachen was tun. Aber für manche Dinge kann man etwas tun in seinem Leben. Es ist die Frage, wie du dich entschieden hast, auch letzten Sommer, wie dein Urlaub aussehen sollte. Ob das einfach nur Spaß und Fun ist oder ob du sagst, ich möchte diese kostbare Zeit, diese 2, 3, 4 Wochen, die ich im Jahr frei zur Verfügung habe, ohne dass mein Arbeitgeber sagt, die möchte ich investieren, auch damit mein Leben gute Wurzeln hat. Ich möchte das in Gemeinschaft mit anderen Christen tun. Ich möchte zum Beispiel eine Kurzbibelschule besuchen. Oder vielleicht bei irgendeiner Mitarbeiterschulung mitmachen. Oder sind dir deine Wurzeln egal? Darf es dich beim nächsten Sturm einfach umhauen? Diese Standfestigkeit, wir lesen an dieser Stelle, dieses Gewurzeltsein, dass es eine Aktion ist, die nicht einfach mal schnell abgeschlossen ist, sondern hier ist die Verlaufsform gegeben, dass dieses Wurzeln ja auch dauernd geschieht. Natürlich, wir wurden ein für alle Mal in Christus gewurzelt. Das ist richtig. Er ist unser Fundament. Und er hat auch gesagt, dass niemand uns aus seiner Hand reißen kann. Also auch kein Sturmwind uns umhauen kann. Wenn Jesus unser Fundament ist, unsere Wurzel ist, dann gilt das. Dann dürfen wir uns darauf berufen. Aber es gilt auch, dass es ein gewisser Prozess ist, in dem wir stehen, diese Standhaftigkeit, und dass dieser Prozess eine Versorgung bedarf. Wurzeln müssen wachsen. Und das tun sie nicht über Nacht. Das tun sie ständig, immer wieder. So lange, bis der Baum abstirbt, dann braucht es keine Wurzel mehr. Aber bis dahin wächst die Wurzel immer weiter. Mal mehr, mal weniger. Aber wo spürst du in deinem Leben den Bedarf, dass dein Leben versorgt wird? Von gutem Dünger, von Wasser, von Licht. Wo suchst du deine Nährstoffe in deinem Leben? Und woher erwartest du auch alles das, was du brauchst für deinen Dienst, auch in der Gemeinde, für deine Arbeitsstelle, für die Schule? Woher kommt deine Energie, dass du bist, wer du bist und dass du stehen kannst, selbst wenn die Lebensstürme kommen? Nun, für Christen gilt, Christus alleine genügt an diesem Punkt. Er hat gesagt, dass in ihm alle Schätze verborgen sind, dass in ihm die Fülle wohnt, nicht nur ein wenig. Und er muss dann klagen, schon im Alten Testament über sein Volk. Er sagt, sie tun eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie. Das ist ja schon mal schlimm. Und dann aber machen sie noch was anderes. Sie machen sich Zisternen und da steht dann so ein Wasser drin, was dann anfängt zu stinken mit der Zeit, was vielleicht sogar leer geht und dann ist es trocken und vertrocknet und diese Zisterne können das Wasser nicht halten. Die Bibel ist da eindeutig. Sie sagt, bei Gott gibt es eine Quelle, die nicht versiegt. Und alles andere sind kaputte Zisternen, da gibt es nicht wirklich was zu holen. Höchstens abgestandenes, stinkendes Wasser. Also wenn du dein Leben wirklich versorgen willst mit was Gutem, dann geh zur Quelle. Dann bleib nicht bei irgendeiner Zisterne stehen. Auf kurzer Sicht mag das ja nett sein. Das ist für mich immer so Europa-Park oder Holiday-Park oder sowas. Das ist auf kurzer Sicht so. So ein Samstag mal sich um die Ohren hauen, da Pfannen, Achterbahn fahren und so. Aber das ist auf kurzer Sicht. Und was ist dann am nächsten Tag und am übernächsten Tag und die Woche danach und lebst du dann immer noch von Europa-Park? Es gibt Zisternen und das ist ja auch nicht verkehrt, aber die machen eigentlich normalerweise nicht unser Leben aus. Unser frisches Wasser kommt von der Quelle. Und wenn ihr jetzt im Urlaub vielleicht an der Quelle gesessen seid oder an so einem richtig erfrischenden Fluss, was ist das doch für etwas Tolles? Egal wie alt und bewährt du bist, frische Haarwürzelchen sind gefragt. Auch die Senioren unter uns sind gut beraten, wenn sie ihr Quellwasser an der Quelle holen. Und wenn die Wurzeln weiter wachsen, auch im Alter. Und es geht über diese beiden Dinge, es geht über eine lebendige Gemeinschaft mit Christus, um Gemeinschaft und um eine lebendige Gemeinschaft. Es geht nicht anders. Es geht nur, wenn Jesus in mein Leben hineinreden darf, wenn er mir Mut geben darf, wenn er mir Kraft gibt, wenn er mich korrigieren darf, wenn er meine Wurzeln wachsen lässt. Man sieht es nicht so deutlich, aber das ist ein Baum im Herbst. Wunderschöne, bunte Blätter. Und was glaubt ihr, warum dieser Baum so herrlich aussehen kann? Der kann nur so herrlich aussehen, weil er tolle Wurzeln hat. Die aus der Tiefe genügend Wasser, Nährstoffe und auch Festigkeit geben. Sonst würde dieser Baum nicht so schön dastehen. Sonst würde er umgefallen sein, sonst wären keine Blätter mehr dran, sonst wäre er morsch, kaputt, krank, tot. Verwurzelt. Das ist das, wie unser Leben in Christus sein sollte. Eine tägliche Herausforderung, Wurzeln zu schlagen. Der nächste Punkt ist gegründet. Die Gründung, eine kleine Definition dazu. Die wichtigste Aufgabe der Gründung ist es, Lastern aus dem Bauwerk aufzunehmen und an den Untergrund weiterzugeben. Und zwar ohne, dass die daraus resultierende Kompression des Bodens zu Nachteilen für das Bauwerk oder die Umgebung führt. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Sagen wir es mal auf Deutsch. Ein Fundament muss den Bau oben halten und sollte möglichst außenrum nichts kaputt machen. Dafür ist ein Fundament da. Ein Bild von einem kräftigen Fundament. Ihr wisst ja, warum der Turm von Pisa schief ist, oder? Der ist ja nicht schief und krumm gebaut worden. Der wurde mal gerade hingestellt. Und er hat sich geneigt, da das Fundament ist in Ordnung. Aber der Boden unter dem Fundament ist nicht in Ordnung. Die haben den einfach auf Sand gebaut. Da unten war Sumpfgebiet, da ist es durchlässig, so ähnlich wie bei der Baustelle hier in Niederbühl. Da ist es ja auch eingesackt von Wassereinflüssen und so weiter, Kies, Rheinebene. Das war in Pisa genauso. Deswegen ist der Turm irgendwann immer schräger und gekippelt, bis dahin, dass sie ihn auffangen mussten und stabilisieren mussten. Sie haben da enorm viele Tonnen reingepumpt in den Untergrund, damit der Turm zumindest nicht weiterkippt. Ein Fundament hat verschiedene Zwecke. Und zwar ein Fundament, das in unserem Leben als Christen schon gelegt ist. Das haben nicht wir gelegt. Dieses Fundament Christus, wer denn sonst? Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund, ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Er ist unser Fundament. Und auch bei diesem Fundament gilt es, genau wie bei den Wurzeln, ständig gegründet werdend. Es ist ein Verlaufsprozess, es ist nicht ein für alle Mal, natürlich ist Jesus ein Fundament und wenn wir unser Leben ihm geben, dann stehen wir auf ihm. Aber trotzdem, jeden Tag geht es weiter, sich auf dieses Fundament zu stellen, stabil zu sein und auch an diesem Fundament zu bauen, dass dieses Fundament tragkräftiger wird für alles, was obendrauf kommt. Denn dieser Bau auch von Gemeinde, auch in deinem Leben, ist ja noch nicht zu Ende. Da wird ja immer noch Stein für Stein draufgepackt. Und deswegen sollte auch das Fundament eines sein, was ein ständig gegründetes Fundament ist. In 1. Petrus 2, Vers 4 lesen wir, dass wir als Christen zu ihm, zu Jesus kommen, als zu dem lebendigen Stein. Oh, ich glaube, ich bin hier schon weiter, entschuldigt mal. Als zu dem lebendigen Stein. Und dieser Stein, dieses Fundament, das ist von Menschen oftmals verworfen, aber bei Gott ist es ein auserwähltes und kostbares Fundament. Also wenn wir auf dieses Fundament bauen, wenn Christus unser Fundament ist, dann tun wir etwas, was in dieser Welt nicht in ist. Es ist nicht modern, es ist nicht like, aber wir tun etwas, was bei Gott unglaublich wichtig und kostbar ist. Ständig an diesem Fundament zu gründen und zu bauen. Christus das Fundament. Es ist auch das, was uns als Gemeinde, als Christen miteinander eint. Die Frage natürlich, ist das Wirklichkeit für dich und dein Leben? Merkst du, dass Jesus dich eint mit deinen Geschwistern auch hier in der Gemeinde? In deiner Ehe? Bindet er euch zusammen in der Familie? Und erlaubst du auch, dass Jesus die Grenzen dieser Gemeinschaft steckt? Dass er sagt, okay, als Familie wollen wir bis dahin leben und weiter aber nicht, weil das ist nicht gut. Das tun alle Eltern, ihren Kindern Grenzen setzen und sagen, Leute, wir wollen schön miteinander haben, aber das und das geht nicht, weil das einfach Gefahr ist, weil das Unglück bringt. Und genauso ist es auch mit dem Fundament von Jesus Christus. Er sagt, was alles möglich ist. Und wo wir feste stehen Und er sagt aber auch, wenn du da weitergehst, dann bist du nicht mehr auf dem Fundament. Dann fällst du in die Baugrube. Bleib auf dem Fundament stehen. Da stehst du gut und stehst sicher. Christus, das Fundament, es trägt. In Johannes 16, Vers 33 lesen wir, dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir stehen auf dem Fundament Christus, und zwar in dieser Welt. Und man könnte Angst haben, wenn die Stürme kommen und das Wasser kommt. Aber wenn wir auf Christus stehen, brauchen wir keine Angst haben. Weil dieses Fundament wird garantiert nicht wie bei Pisa funktionieren. Das kippelt nicht, das wankt nicht, das bricht nicht. In diesem Fundament ist genug Eisen drin als Bewährung, da ist genug Beton reingeflossen. Dieses Fundament hält, und zwar ein für alle Mal. Aber lassen wir das zu, dass Jesus unser Fundament ist. Lassen wir zu, dass wir auf ihm stehen, oder wollen wir doch lieber so ein bisschen nebendran schnuppern beim Nachbarn, der vielleicht auf Sand gebaut hat. Jesus sagt in Matthäus 11, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ja, Bauwerke, vor allem wenn sie hoch sind, haben eine enorme Last. Und diese Last muss irgendwo abgefangen werden und das geschieht über das Fundament. Und wenn du auf einem festen Fundament stehst, brauchst du keine Angst haben vor der Last, dass sie dich erdrückt. Aber wenn dein Fundament schlecht ist, dann wird eines Tages der Bau auseinanderfallen. Ich werde es nicht vergessen, als wir an der Bibelschule Brake, an der Turnhalle, eine Außenmauer abgraben mussten wegen Wasserschäden und wir festgestellt haben, dass zu früheren Zeiten die Kanadier, die damals dort gebaut haben, an dieser Halle, die haben diese Mauersteine einfach auf die rohe Erde draufgestellt. Die haben den Boden festgestampft und einfach Steine draufgestellt. Die haben kein Fundament gegossen gehabt an dieser Ecke. Und da haben wir uns gedacht, wie kann man nur? Wie gut, dass da noch nichts passiert ist. Nicht mehr als dieser Wasserschaden. Wie gut, dass wir das gemerkt haben. Denn das Wasser kam vom Berg runter und lief da über das ganze Gelände drüber und da stand die Turnhalle. Und das hätte er vielleicht noch 2-3 Mal kräftig schütten müssen und dann wäre alles unterspült worden und was dann geschieht, ist klar. Dann wäre die Turnhalle keine Turnhalle mehr gewesen. Dann wird diese Wand einfach davon geschwommen und mit der Wand natürlich das ganze Dach eingekracht und damit wäre die ganze Sache am Boden zerstört gewesen. Lassen wir zu, dass Jesus unser Fundament ist, oder bauen wir auch einfach auf Lehm und auf irgendwelchen Schmarrn, der überhaupt nicht hält, irgendwelche Stroh und Heu, was verbrennt und was vergeht? Das ist eine wichtige Frage in unserem Leben. Etwas, was wir auch lernen dürfen bei dieser Sache ist, Christus, wenn er unser Fundament ist, dann dient er uns, er ist ein Diener. Er steht damit nicht als Herrscher über uns, er ist nicht der Schornstein oben am Dach, sondern er ist der Fußabtreter, hätte ich fast gesagt, und dann über den man achtlos drüber läuft manchmal, aber der alles hält. Und ohne ihn wäre das Haus nichts. Und er hat auch gesagt zu uns, dass wer auch unter uns einer der Ersten sein möchte, der soll bereit sein zum Dienen. Denn auch er, der Menschensohn, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Also wenn wir über das Fundament Gottes sprechen, dann sprechen wir über einen Dienst, den Gott uns Menschen tut. Er ist bereit, den Grundstein zu legen. Er ist bereit, unter uns zu stehen und zu halten, dass wir nicht umfallen. Und wir sind da oben drauf gebaut. Ist das nicht toll? Ich weiß nicht, was ihr für ein Bild im Kopf habt, wenn es um Gemeinde geht. Da oben ist eigentlich Jesus Christus. Er ist das Haupt über alle. Man könnte das Ganze jetzt auch nehmen und einfach umdrehen und sagen, und er ist das Fundament von allem. Er ist beides. Er ist Fundament und er ist Haupt. Man kann das drehen und wenden, wie man will. Und dementsprechend sind die Ältesten in der Gemeinde natürlich auch Häupter, Vorsteher, Leiter in der Gemeinde und die Diakone hier. Aber man könnte das Ganze auch umdrehen Und damit ist Jesus das Fundament und Älteste sind Fußabstreifer und Diakone sind kurz danach Diener. Und darum geht es auch unter uns, auch in der Gemeinde, dass wir einander dienen, so wie Christus uns gedient hat. Und er ist das Fundament auch unserer Gemeinde und sollte es auch bleiben. Und wir sollten auch weiter daran bauen, dass es so ist, dass wir auf diesem Fundament bauen und nicht daneben, dass wir keine Luftbrücken bauen. Verwurzelt, gegründet und es geht weiter gefestigt. Ständig gefestigt werdend, schon wieder Verlaufsform, schon wieder dieses Verb, das sagt, das geschieht nicht nur einmal, das geschieht immer wieder, Tag für Tag aufs Neue. Wir müssen dauernd gefestigt werden. Und feststehen heißt, etwas wird bestätigt, jawohl, das ist richtig so, bekräftigt, zuverlässig, darauf kann man sich verlassen, absolut vertrauenswürdig und auch bewährt. Jawohl, da kann man empfehlen. Festigung ist ein Prozess. Hebräer 5, Vers 14 lesen wir, feste Speise, das brauchen ja die Bauarbeiter, Festes, aber ist für die Vollkommenen. Und damit meint die Bibel keine perfekten Menschen, sondern es heißt dann hier gleich weiter, die, die durch Gebrauch geübte Sinne haben. Das heißt einfach Leute, die Erfahrung haben, die immer wieder ihr Vertrauen auf Gott werfen und merken, es hält. Jawohl, ich gehe noch einen Schritt weiter. Die Gutes und Böses unterscheiden können. Wer kennt dieses Arbeitsgerät? Ist ein Rüttler, gell? Das macht ziemlich Lärm. Und wenn ihr mal eine Baustelle vor eurem Wohnzimmerfenster oder Schlafzimmerfenster habt und jemand mit so einem Rüttler da zu Wege ist oder sogar im Urlaub neben dem Hotel, das macht keinen Spaß. Das ist laut. Aber wenn der mal fertig ist mit Rütteln und das Fundament steht und es nicht wackelt und das ein schönes Haus wird, ein richtiger Palast, dann freut man sich. Und da merken wir, wir müssen auch manchmal Rüttellärm in unserem Leben aushalten. Gefestigt zu werden, das müssen wir auch manchmal auch als Christen aushalten. Da rüttelt Gott über unser Leben drüber, mit so einer Rüttelplatte. Und das ist manchmal ganz schön laut. Und am liebsten würden wir sagen, mach das woanders, beim Nachbarn, nicht bei mir. Aber es muss bei uns geschehen, weil unser Fundament mal wieder festgerüttelt werden muss, unser Untergrund, unser Boden im Leben. Ständig gefestigt werden im Glauben. Und Glaube meint mein Vertrauen auf Gott. Es meint aber auch gleichzeitig der Inhalt. Ja, woran glaube ich denn überhaupt? Was ist mir denn wichtig? Glaube ist ein Vertrauen an eine Person, aber Glaube ist auch, was glaube ich denn über diese Person? Und was diese Person mir zu sagen hat? Darf Jesus mir sagen, wie ich mich kleide? Wenn ich morgens in den Spiegel schaue, dann überlege ich nicht, wie sehe ich heute hübsch aus? Na, das kennt man, diesen Gedanken, oder? Bin ich hübsch? Nein, nein, der Gedanke müsste dann heißen, ist Jesus damit einverstanden, dass ich heute so aussehe, wie ich mich gerade da in Schale geworfen habe? Und dann müsste man vielleicht manches noch korrigieren, bevor man aus dem Haus geht. Weil dann vielleicht manch ein Make-up doch zu heftig ist, weil man dann vielleicht zu sehr Wert gelegt hat auf Äußeres statt auf das Herz, weil dann vielleicht auch mancher Rock nicht passt, manche Hose nicht passt, manche Farbe nicht passt, die ich anhabe, weil das nur die Aufmerksamkeit auf mich zieht statt auf Jesus. Dass vielleicht auch manches hochnäsige Getue mit Anzug und Krawatte nicht passt, weil das bin ich gar nicht. Wisst ihr, diese Frage, passt es denn heute so? Müsste eigentlich heißen, Herr Jesus, passe ich für dich heute? Woran glaube ich denn? Wenn Jesus mir sagen darf, wie es zugehen darf in meinem Leben, dann ist es sehr wichtig, auch der Inhalt meines Glaubens, nicht nur, dass ich an ihn glaube, sondern auch, dass er mir sagen darf, wie ich dann Tag für Tag zu leben habe. Verwurzelt, gegründet und gefestigt. Und ich komme jetzt zum letzten Punkt, nämlich voller Dankbarkeit. Man fragt sich, was dieser Punkt überhaupt hier zu suchen hat. Denn diese ersten drei Punkte, dieses verwurzelt und gegründet und gefestigt, das sind ja irgendwie so, ja, so Handwerkerpunkte, so, da, das geht so richtig zur Sache. Ja, und jetzt voller Dankbarkeit, das ist doch mehr so ein Gefühl, das ist doch mehr was für die Frauen oder was hat das dir zu suchen? Nun, auch voller Dankbarkeit ist etwas, was unser Leben Tag für Tag als Christen ausmachen sollte. Und auch hier ist die Verlaufsform wieder. Wir sollen ständig, immer wieder, überaus reich werden in Danksagung. Wir sollen voll werden vom Danken. Wir sollen Überfluss haben an Dank. So dass wir zum anderen, wenn wir Sonntagmorgens hierher kommen, sagen, du, ich habe letzte Woche so viel gedankt und ich habe noch mehr. Willst du ein bisschen was davon haben? Dass auch du danken kannst. Es fällt uns nicht so leicht, Danke zu sagen, obwohl wir unzählig viele Gründe dafür haben. Würde in deiner heutigen Referenz, in deinem Charakter- oder Arbeitszeugnis drinstehen, ich greife mir einfach ein paar Namen raus jetzt hier unter euch und ich gucke da eher zu der Jugend, weil die müssen sich oft bewerben. Cherelle steht bei dir drin, Stärke von Cherelle, dankbarer Mensch. Oder bei Nico. Nico ist ein dankbarer, zutiefst dankbarer Mensch. Findet man für gewöhnlich nicht in Arbeitszeugnissen, oder? Meistens nicht. Aber in unserem christlichen Arbeitszeugnis sollte es drinstehen, und zwar an erster Stelle oben. Dankbarer Mensch. Top. Ein Charaktermerkmal, das uns auszeichnet. Warum nicht? Der rote Faden unserer Dankbarkeit. Das sollte unser Leben durchziehen. Und wir merken das auch in dem Kolosserbrief, aus dem diese beiden Verse sind, dass Paulus diesen roten Faden durchzieht. Er sagt ja schon im ersten Kapitel, Kapitel 1, Vers 3, wir danken Gott, dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Ich persönlich muss sagen, das geht mir in Bezug auf unsere Gemeinde hier in Rastatt so wie dem Paulus. Auch wenn ich viel mit chaotischen Zuständen zu tun habe und mit Beziehungskisten und ja, Dingen, die auch nicht immer angenehm sind, so muss ich sagen, wenn ich an euch denke, dann denke ich immer wieder mit Dankbarkeit an unsere Gemeinde hier in Rastatt. Ein Schlüsselerlebnis für mich war eine Morgenandacht während der Jugendfreizeit am Achensee. Und Daniel hatte uns mit Fragen in die stille Zeit geschickt oder in die Vorbereitung. Und ich saß auf dem Balkon oben, die Sonne schien herrlich, die Berge außenrum, sage ich euch, und die Blumen waren gegossen. Und dann saß ich auf diesem Balkon und las den Bibeltext und dann kam ein Gedanke an euch und dachte, was werden jetzt die Leute in Rastatt machen an dem Sonntag heute? Nein, das war kein Sonntag, es war ein Wochentag. Aber ihr kam mir einfach in Sinn. Und da habe ich gedacht, ich bin so froh, dass es euch gibt. Ohne euch wären wir gar nicht in Aachen, also auf der Jugendfreizeit am Aachensee. Da werde ich allein, wer weiß wo, am Nordpol vielleicht oder so. Ja. Wie toll, dass es einen Daniel gibt, der uns zur stillen Zeit auf den Balkon da hochschickt. Also ich bin da alleine hochgegangen. Wie toll ist das doch, dass wir einander haben. Und dass ich auch mit Dankbarkeit zurückblicken darf und nicht nur, oh ja, was muss ich noch erledigen? Ach, der Arthur, ja, ja, wir haben wieder Ältestentreffen morgen. Oh nein, auch das schon wieder. Ich habe noch kein Protokoll vorbereitet. Nein. Es ist etwas, was mit Dankbarkeit zu tun hat, Gemeinde. Und Paulus, er fordert uns auf, dankbar zu sein. Er sagt zum Beispiel in Vers 12, dass wir dem Vater danksagend, also immer wieder Danke sagen, der uns fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Also wir sollen Gott Danke sagen, zwar immer wieder, alle Zeit. Und dann diese Verse, die wir ja miteinander gelesen haben, wo er sagt, wir sollen überreich sein in Danksagung. Oder dann in Kapitel 3 spricht er auch mal von dem Dank. Und er sagt da, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, mit Lobliedern und geistlichen Liedern. Singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, auch das Blumengießen, auch der Küchendienst, auch das Alltagsleben unter der Woche daheim gehört auch dazu. Alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Und dann sagt er noch in Kapitel 4, Vers 2, haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Lebst du in Christus? Dann wirst du mit ihm verwurzelt sein. Ein für alle Mal, aber auch jeden Tag immer wieder. Dann wirst du auch gegründet sein auf ein Fundament, das nicht wackelt, egal wie stark der Sturm um dich weht. Und du wirst aber auch dieses Fundament immer wieder befestigen wollen und rütteln. Und Gott wird es auch tun in deinem Leben, weil er möchte, dass es stark ist und dass es hält. Und dass du darauf dein Leben bauen kannst. Und dass auch dein Dienst in der Gemeinde ein guter Dienst ist, ein Dienst, der nicht wackelt und nicht wankt, weil du ihn für Gott tust und nicht für dich und nicht für andere. Und wenn du in Christus lebst, dann wird es aus allen Knopflöchern rausdrücken, dass du dankbar bist. Das wird geschehen, weil er das in dir tut, weil er das möchte. Und weil wir dann auch merken, wer wir eigentlich sind und was wir haben und was wir vor allem auch in ihm haben. In ihm, dem Weinstock. Und dass wir dann laufen können, wie ein Henry van Joycke in dieser Rennbahn, manchmal blind, manchmal stolpernd, aber mit was für einem Ergebnis. Goldmedaille, Weltrekord, unermüdlich bis ans Ende. Lebt in Christus. Und das jeden Tag. Henry hat gesagt, wenn ich laufe, dann ist das Teamwork. Alleine könnte ich das nie schaffen. Es ist gut, dass Jesus mit uns läuft, uns an die Hand nimmt. Es ist auch gut, dass wir auch einander haben und uns gegenseitig zur Seite stehen können.